Hallo, moin moin, herzlich willkommen zum Philosophie to go Aufnahmeschluss. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Wir haben es uns hier vor den Mikros natürlich gemütlich gemacht, denn wir reden ganz entspannt noch einmal über Niklas Luhmann und über seine Systemtheorie. In der letzten Folge haben wir ihn kennengelernt, wir haben geguckt, okay, ne, was ist der Kerngedanke dessen, was Niklas Luhmann aufgeschrieben hat, formuliert hat. Micha hat das uns ja dargestellt. Wir haben es hoffentlich so alle so ein bisschen grob irgendwie verstanden. Und jetzt reden wir nochmal ganz frei darüber. Wie immer, in diesem Format. Ja. Ich erkläre es dir nochmal.
Genau, und das ist halt wirklich eine Theorie, die ist schon echt komplex und auch kompliziert. Und jetzt muss man dazu ja auch sagen, ich bin kein Soziologe. Das heißt, es fällt mir da nochmal einen Tick schwieriger,
ja,
da auch wirklich sehr viel nachzuvollziehen. Ich wollte gerade sagen, alles nachzuvollziehen, das mache ich bei PhilosophInnen auch nicht, aber letztlich bezieht sich Luhmann ja auch wieder auf Parson, das ist auch ein Systemtheoretiker, und die beziehen sich dann wieder auf Max Weber, und dann ist es halt so die soziologische Geschichte der Gesellschaft, also das ist ja deren Kern, ja, Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen.
Aber ich finde, darum ging es jetzt auch gar, also weißt du, ich eigentlich fand's, war es ja ganz schön, es war eigentlich eine einfache Folge in dem Sinne, okay, man hat so diese verschiedenen Begriffe von Luhmann, ne, so einfach so Grundbegriffe, die er sehr stark geprägt hat, ne, wenn du jetzt Autopoiesis hörst, dann denkst du, gut, vielleicht denkst du auch, bist du in der Biologie irgendwo, daher hat er das ja, glaube ich, auch, ne, abgeleitet aus der Biologie. Aber ansonsten, wenn du nicht da bist, dann bist du auch schnell bei Luhmann. So, ne? Und dann sind es einfach diese Grundbegriffe, daran kann man sich abhangeln. Und dann, meine ich schon, hat man es zumindest so diesen Grundgedanken irgendwie verstanden. Darum ging es ja auch, wie immer hier. Es ist ja Philosophie to go. So, es ist ja zum Mitnehmen und irgendwie. Ne, so,
richtig, ja, und dann ist es, also wie gesagt, ich bin ja kein Soziologe, aber ich finde dann auch für mich vielleicht zweierlei Dinge, die mir da durch den Kopf gehen. Auf der einen Seite, was hat die Systemtheorie mit meinem individuellen Leben so zu tun? Und dann kann man sich ja schon die Frage stellen, was du ja auch einmal meintest, wenn man das bezieht auf Familien, also Familiensysteme, die auch eine Form der operativen Geschlossenheit haben, Definition der Familie letztlich irgendwie auch, wenn da neue Leute auch hinzukommen, wie geht dann das System damit irgendwie um? So die Kernfamilie vielleicht? Welche Regeln sind dort? Welche quasi Funktionen werden erfüllt? Nach welcher Logik funktioniert das System? Also mit der luhmannischen Brille auf Alltagsphänomene zu gucken, finde ich schon auch etwas, was spannend sein kann.
Eine Antwort? Nach welcher Logik funktioniert Familie? Zusammenhalt, kein Zusammenhalt? Ist es irgendwie so, oder ist das vielleicht auch individuell von Familie zu Familie, vielleicht auch
Liebe
unterschiedlich? Also, weil es ist ja, eigentlich ist es ja schon, es ist ja ein System, genau wie, also du kannst ja verschiedene Unternehmen miteinander vergleichen. So, ja. Und du kannst ja sagen, das ist ein Unternehmen, das ist auch ein Unternehmen, erkenne ich daran, und die haben ja auch die gleiche Logik. Die wollen beide Profit machen.
Ja.
Oder ist halt immer diese binäre Logik, Geld, kein Geld, so beispielsweise. Und Familien erkenne ich ja auch. Ich weiß ja auch, ich sehe eine Familie, du sagst, das ist eine Familie. Und ich sage, ja, klar, das ist scheinbar dann, wenn du das sagst, dann stimmt das. Die sind irgendwie verwandt, das ist da wohl eine Familie. Das heißt, es gibt ja irgendwas, was das ausmacht, eine Familie zu sein. Und dann gibt es ja bestimmt auch eine innere Logik, die irgendwie vielleicht bei allen Familien gleich ist.
Ja.
Aber weißt du jetzt gerade auch nicht, oder?
Das müsste ich jetzt auch, müsste ich drüber nachdenken, kann Zusammenhalt sein.
Ich weiß
nicht,
ob Luhmann was dazu gesagt
hat. Kann sein, das weiß ich gerade nicht, nach welcher müsste ich, ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Vielleicht hat das wie wirklich Liebe oder Zusammenhalt, was du gerade gesagt hast.
Vertrauen, kein Vertrauen.
Misstrauen.
Vertrauen, Misstrauen, ja.
Und aber dafür ist es ja auch spannend, also zu gucken, wo kann man diese Form der Systemtheorie auch im Kleinen, im Einzelnen für einen selber irgendwie einsetzen, auch im Bereich des Individuellen vielleicht sogar auch, oder im Bereich der Liebe von Freundschaften. Also da finde ich das schon nochmal interessant, einfach mal zu schauen, funktioniert diese Logik des Systems, also der Theorie letztlich, funktioniert die da auch? Und dann weitergedacht oder ein bisschen größer gedacht, auch zu schauen, okay, in welchen sozialen Systemen lebe ich eigentlich und welchen Logiken unterwerfe ich mich dann auch, wenn ich in dem oder in dem sozialen System gerade handel? Und was bedeutet eigentlich dann noch zu handeln? Weil es ist ja scheinbar irgendwie gar nicht so die größte, ja, vielleicht auch gar nicht so die größte Wirkung hat. Dafür finde ich es schon auch spannend, so den Blick von Luhmann.
Das meinte ich ja im Podcast auch mit diesen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich entfremdet gesagt habe, ne? Aber es ist ja schon so ein bisschen, wenn man dann in einem Unternehmen ist und du weißt vielleicht, okay, hier geht's gerade gar nicht um dich und irgendwie um dein Wohlbefinden oder so, sondern es geht nur um Profit, kein Profit und alles andere ist quasi egal, zumindest von der schlussendlichen Logik her egal, da macht das ja vielleicht auch was mit ein, ne?
Ja, also, absolut. Also, komplett. Also, bei Luhmann ist es für mich gleichzeitig, ich werde nicht so richtig warm mit dem. Also, nein? Nee, ich weiß, du, oder anders gefragt, weißt du noch, was dich da so fasziniert hat?
Ja.
Okay. Das habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du so schnell.
Doch, eigentlich schon, weil, also es ist für mich vor allem die Klarheit, die da herauskommt, die eine gewisse Art von Naivität brechen kann. Also ich finde, man kann das schon, wenn man so einen Blick einnimmt und so auf die Welt guckt, finde ich, sind es schon sehr viele Beispiele, die diese Theorie bestätigen, so. Beispielsweise bei Unternehmen, ne, diese innere Logik. Und dann gibt es einfach viele Unternehmen, die machen ja dann auch bestimmte Aktionen und keine Ahnung, Krombacher Bier trinken, um den Regenwald zu retten beispielsweise, ne? Oder, keine Ahnung, jetzt noch mehr Mode kaufen, um das Klima zu schützen oder so, ne? Und dann kann ich mir vorstellen, dass es Leute da draußen gibt, die sich wirklich denken, weil sonst würde es ja gar nicht funktionieren, die sich wirklich denken, ja, ich kaufe jetzt diese Hose, um das Klima zu retten. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach, das ist einfach nicht die Logik, die dahinter steht. Die Logik, es geht einfach nicht ums Klima retten dabei. Und du bist auch in einer ganz falschen Arena, wenn du dich darum kümmern möchtest, das Klima zu retten, bist du an der falschen Institution, an der falschen Organisation, an der falschen Stelle, weil die bedient überhaupt nicht diese Logik Klimaschutz, kein Klimaschutz. So, die bedient die Logik Profit, kein Profit. So, und ich finde, wenn man sich das vergegenwärtigt, macht das so viel klar, einfach bei so vielen Sachen.
Ja.
Werbung.
Jona, wir haben hier schon richtig viel zum Thema Freiheit gemacht. Kierkegaard, Sartre, Rousseau, das ist hier ein Riesenthema.
Ja, auf jeden Fall. Und in diesem Monat haben wir einen Werbepartner, bei dem die Freiheit im Internet ein riesengroßes Thema ist, nämlich NordVPN.
Ich versuche das mal ein wenig für uns zu erklären. Und zwar baut NordVPN einen verschlüsselten Tunnel zwischen eurem Gerät und einem VPN-Server auf. Und das hilft dann, um Kreditkartennummern oder andere sensible Daten, Passwörter vor Hackern zu schützen. Und das besonders im öffentlichen WLAN.
Oder auch richtig gut, wenn man im Urlaub ist und auf deutsche Websites, wie zum Beispiel die ARD-Mediathek, zugreifen möchte. Mit NordVPN kann man ganz einfach seinen virtuellen Standort ändern und fertig.
Gleichzeitig hat natürlich NordVPN auch gerade einen großen Rabatt für uns parat, nämlich 4 Bonusmonate auf den 2-Jahres-Plan und das mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also falls euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal vorbei unter nordvpn.com/philosophie.
Natürlich haben wir auch einen Gutscheincode für euch, der lautet Philosophie. Den Link zu allem findet ihr in unserer Episodenbeschreibung. Werbung Ende. Ich finde auch, es lohnt sich auch ein zweiter Schritt und es lohnt sich auch eine Differenzierung. Und ich würde, es gibt ja natürlich, ja, die Logik an sich ist ja vielleicht auch nicht anders und es gibt auch Grautöne. Aber ich finde erstmal für den ersten Schritt und für den ersten Abbau von einer gewissen Art von Naivität, die man vielleicht an den Tag legen könnte, das ist schon sehr wertvoll. Auch in Politik beispielsweise, ne? Auch bei Parteien, die natürlich an die Macht möchten, ne? Da ist auch dieses, okay, Macht haben oder keine Macht haben. Und das um jeden Preis im Prinzip, ne? Was sie halt nutzen können dann auch, ne? Die müssen dann natürlich trotzdem drauf achten. Beispielsweise die Grünen haben natürlich ein bestimmtes Profil, ne? Die haben natürlich ein Profil, was viel auch mit Klimaschutz, mit Umweltschutz zu tun hat, auch mit Stand jetzt ja schon auch, also linkes Klientel anspricht eigentlich, ne? Und das ist dann natürlich auch ein gewissen Markenkern, den müssen sie dann auch bedienen und so. Aber am Ende kommt es trotzdem, ist es trotzdem die Frage, okay, schaffe ich es, möglichst große Wählergruppen anzusprechen, um möglichst viel Macht auch zu bekommen. Das ist schon auch die elementare Logik dessen. Das würde ich schon auch sagen. Das heißt jetzt nicht, dass es dann gar keinen Klimaschutz oder sowas gibt. Trotz dessen, ne, dass es jetzt nur um Macht geht und Klimaschutz ist egal. Aber vielleicht ist der Klimaschutz auch auf eine Art und Weise Mittel zum Zweck zur Macht hin. Ne?
Und hat das für dich Konsequenzen, diese Erkenntnis? Ist das so, dass du dann sagst, ich achte darauf, bei dem, was ich trinke, oder das hat die Konsequenz, keine Ahnung, dass ich für Politik für mich eine Institution ist, die, da geht's eh nur um Macht, also halte ich mich davon fern? Oder also hat es da irgendwelche Konsequenzen? Macht das etwas mit dir?
Ich denke schon, da müsste man jetzt den Vergleich ziehen, wenn ich da jetzt nicht so drauf blicken würde auf die Welt, was ich dann vielleicht wäre ich dann, also jetzt das Wort Naivität ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, vielleicht wäre ich dann naiver und würde eher denken, bestimmte Politiker setzen sich so ein, auch aus, immer nur aus eigener Überzeugung. Die denken das selber, ne? Weil warum sollte man das sonst machen? Warum sollte ich sonst irgendwie sagen, keine Ahnung, wir brauchen besseren Schutz an den Grenzen, wenn ich nicht selber so denken würde. Wenn ich nicht selber denken würde, nee, das kann ja nicht sein. Hier kommen viel zu viel Migration, das kann ja nicht wahr sein. So, ne? Und deswegen habe ich diese Meinung und deswegen gehe ich in die Politik und vertrete das und sag, ja, aber so bitte nicht. Ne? Wenn man jetzt mal CDU-Position oder ja, mittlerweile ja auch schon einfach SPD-Position. So, ne? Mal nimmt. Das ist so die Naivität, diesen naiven Blick, den ich eigentlich gerne auf Politik hätte. Aber so ist es ja nicht. Man sieht ja, wie sich Diskurse innerhalb der Gesellschaft verändern und dann auch auf einmal Parteien viel mehr nach rechts rücken, beispielsweise. Ne? Jetzt ja auch aktuelles Beispiel die SPD oder generell die Ampelregierung. Und das hat nichts mit persönlicher Überzeugung zu tun, sondern das hat was mit, okay, wie fern kann ich es meiner Wählerschaft recht machen? Ohne den eigenen Markenkern zu verlieren, weil sonst wählt mich ja auch eh wieder gar keiner.
Ne? Ja, spannend. Also vielleicht zwei Dinge, ich hoffe, ich erinnere mich an das zweite gleich noch. Das eine ist ja, ich glaube, dass wir uns trotzdem ziemlich gerne und also ich weiß nicht, ob das eine große Schlussfolgerung für uns hat, dass wir uns nicht doch auch gewissen Imagen von Firmen nicht auch gerne unterwerfen und das zur eigenen Imagepflege auch nehmen, weil diese, wenn die Logik die ist, Gewinn, Verlust, dann ist es ja, ist es da nicht egal, was ich. Also ich bin jetzt ein bisschen provokant, ne? Aber dann, keine Ahnung, hab ich da ein gutes Modelabel, die voll auf Nachhaltigkeit sind und so, aber man kann ja sagen, okay, aber euch geht's auch nur um Gewinn und Verlust. Euch geht's doch nur darum, jetzt eurer Imagepflege mich dafür zu überzeugen, mehr zu zahlen für das, was ihr gerade tut. Aber der Gewinn ist für euch genauso relevant wie für alle anderen. Es geht euch gar nicht darum, auf die Arbeitsbedingungen zu achten, sondern es geht darum, einem Image zu vertreten, was Gewinn optimiert sich darstellt.
Ja, quasi eine Marktlücke sozusagen, ja. Ne? Die Guten, ja. Das moralisch gute Unternehmen, ja. Weiß ich nicht,
ja.
Fritz Cola ist zum Beispiel. So? Ja. Fritz Cola ist schon so, also vom Image her, ich weiß gar nicht, was die jetzt alles noch machen, aber ich würde sagen, vom Image her schon sehr, ja, aufgeschlossen, links auch irgendwie und irgendwie hier, wir tun auch was Gutes oder keine Ahnung, Armed Angels oder sowas, ja. als Modemarke, so, ne, die haben sich, dann würde ich schon auch sagen, einfach da diese Nische gefunden oder sie ist natürlicherweise fast entstanden einfach so, ne, da gibt's einen Markt und dann entsteht ein Unternehmen, was genau das bedient,
ja.
So, ne, und das meinte ich eben mit, schlussendlich ist es vielleicht auch egal, wenn jetzt alle, keine Ahnung, stellen wir uns mal vor, die Grünen beispielsweise, ne, einfach weil das jetzt das einfachste Beispiel ist, die würden den perfekten Klimaschutz machen, so, ne? Und jetzt wählen alle die Grünen und wir haben den ganz, ganz tollen Klimaschutz. Und damit ist auch wirklich dem Klima geholfen und der Umwelt ist geholfen. Und den Grünen geht's dann dabei trotzdem darum, Macht haben oder keine Macht haben. Dem Klima ist aber trotzdem geholfen, so, ne? Genauso wie, das wäre jetzt meine Antwort auf deine Frage gerade, ja, ich würde dann schon sagen, es ist dann schon auch vielleicht besser, bestimmte Bioprodukte zu kaufen, vielleicht auch dann doch lieber
Krombacher.
Zum Beispiel, meinetwegen auch Krombacher.
Aha.
So, und da
Ich erinnere
mich. Dann den, damit den Wald zu retten, den fucking Regenwald zu retten, indem man Bier trinkt. Ne, also, ne, vielleicht ein bisschen da, vielleicht ein Baum ist vielleicht da gepflanzt worden, ich weiß es nicht. So, ne? Natürlich schlussendlich, aber ich glaube, diese Naivität dann zu haben, da muss man halt aufpassen, dass man nicht denkt, die würden das wirklich aus sich heraus tun, sondern es ist dann doch schon immer diese Logik, Profit, kein Profit. Macht, keine Macht. Das heißt nicht, dass alles jetzt schlimm ist, ne? Was dabei herauskommt durch diese Logik. Ich glaube, da können auch gute Sachen bei rauskommen. Ich glaube, auch durch Politik, obwohl sie nach dieser Logik Macht, keine Macht raus funktioniert, können da trotzdem Dinge bei entstehen, die sinnvoll sind. Mhm. Ne? Weil es ist ja auch komplexer. Es sind natürlich Menschen dahinter, jetzt ne, in unserer Demokratie, die natürlich diese Menschen wählen und so. Da hat man ja diese strukturelle Kopplung, war das doch. Ne? Mhm. So, die hat man da ja auch. Das heißt, die agieren ja auch miteinander auf eine Art und Weise und sind abhängig voneinander und beeinflussen sich gegenseitig. Deswegen bin ich jetzt nicht, dass ich sage, es geht hier eh nur um Macht, so zack und vorbei und das ist alles. Aber ich glaube, so kann man sicher gehen, dass man nicht naiv drauf schaut.
Ja, ja, ja.
Weißt du, irgendwie verständlich, was ich gerade
gesagt habe? Ja, absolut, absolut, komplett verständlich. Ich finde es ja auch spannend, also wer definiert wer definiert letztlich den binären Code? Wer sagt, dass Macht keine Macht der politische Code ist? Die Komplexitätsreduktion. Also, was bedeutet das, keine Macht? Wir hatten mal eine Folge über Derrida, wo es ja auch darum ging, sich Begriffe anzugucken und zu schauen, okay, auf was verweist dieser Begriff? Welche Rätsel stecken da mit drinne? Und irgendwas in mir sagt mir, da sind noch Rätsel. Es ist ja auch logisch, dass da Rätsel sein müssen, weil es ja eine Komplexitätsreduktion ist.
Ja.
Frage ist also, wieso ist Politik gleich sofort Macht keine Macht? Und wieso gehen PolitikerInnen in die Politik, weil sie dem Code folgen wollen von Macht keine Macht?
Mhm.
Oder wollen die ein gelungenes Leben haben? Und ist das der individuelle Code, der dann dem unterworfen wird? Also ein gelungenes Leben im Sinne von, weiß ich nicht, dann habe ich Prestige und hab viel Anerkennung. Wieso ist nicht Anerkennung keine Anerkennung, der Code?
Ja, ist ja eigentlich egal, weil es geht ja nicht um die. Es geht ja nicht um die Individuen. Es geht ja nicht um ihre Anerkennung und keine Anerkennung. Anerkennung und keine Anerkennung.
Ja.
Sondern es geht um eine Partei mit ihrer eigenen Logik und wie sie funktioniert und welche Individuen da an welcher Position sind, ist egal. Sondern es gibt diese Position und die kommunizieren miteinander. Und in dieser Kommunikation geht es schlussendlich genau darum, um Macht zu haben oder keine Macht zu haben.
Könnte man nicht auch sagen, es geht, weiß ich gar nicht. Also ich habe Luhmann, ich meine, ich habe den Podcast ja gemacht.
Ich finde auch, ob man darüber diskutiert, ist es wirklich Macht, keine Macht?
Genau, oder ist es vielleicht doch im politischen, ich glaube auch, dass es Macht und keine Macht ist, so. Aber vielleicht dafür ist es ja
bin
auch,
ich auch zu viel Laie.
Ja, genau.
Na, genau, das würde ich auch sagen, klar. Da über diese, was ist diese Logik, kann man auch bestimmt debattieren, ist vielleicht auch noch mal komplexer. Ist es auch bei Unternehmen, ist es einfach Geld, kein Geld? Ist es da vielleicht auch, weiß nicht, noch ein anderes Wort? Geht es vielleicht eher um, ich weiß es nicht.
Ja.
So, ne? Darüber kann man diskutieren. Wäre ich jetzt zumindest offen dafür, auf jeden Fall. Aber dass man das so beschreiben kann, mit so einer ganz Komplexitätsreduktion auf eine gewisse Logik, würde ich schon, also finde ich irgendwie sehr gut nachvollziehbar. Ich finde, das ist ein Blick.
Mm. Ja, das ist auch
der Sinn ergibt, ja.
Auf jeden Fall nachvollziehbar ist aber natürlich auch ein Blick, wie Luhmann auch selber sagt, der natürlich auch Dinge ausblendet. Das ist automatisch so, wenn du Dinge versuchst zu reduzieren, weil dann nicht mehr deutlich wird, dass vielleicht PolitikerInnen in die Politik gehen, weil sie doch eigentlich gewisse Ideale haben, die Ideale sind das, die es überhaupt ermöglichen, ich weiß, dass es nicht seine Frage ist, aber die Ideale von PolitikerInnen vielleicht auch erst ermöglichen, dass sie, weiß ich nicht, 80 Stunden die Woche arbeiten und sowas. Und natürlich nicht bei allen, aber letztlich, also das Individuum, wie gesagt, das ist nicht seine Frage, aber geht natürlich trotzdem geht verloren in dieser Systemlogik. Und was mich dann persönlich vielleicht so ein bisschen stört, ist dieses, dass das ist alles so funktionalistisch. Also alles hat eine klare Funktion. Das sagt er ja auch, ne? Alles ist, hat eine funktionelle Differenz oder funktionale Differenz und läuft nach gewissen Regeln und wir nehmen dann auch gewisse Funktionen ein.
Ja.
Und das ist natürlich, also es ist ein sehr, ja, sehr maschinenhaft. Ich, ja, finde es erstmal so. Das ist erstmal etwas, was natürlich auch erstmal irritiert, was sonst im Philosophischen, wenn du so an Existenzphilosophie und so denkst, klar, die gucken sich das Individuum an. Aber es ist aber erstmal ein anderer Blick, ist auch ein anderes Menschenbild. Es ist ein sehr funktionalistisches Menschenbild vielleicht auch. So wirkt es zumindest.
Ist es ein funktionalistisches Menschenbild oder ist es ein funktionalistisches Bild von Organisationen und Systemen? So, ne? Ich glaube, das wäre vielleicht der Unterschied, weil klar, wir beide, ne, jetzt hier mal gerade uns als Beispiel genommen, wir sitzen ja jetzt hier auch und ich kann komplett frei mit dir reden, so, ne? Und du bist ja auch mein Bruder, das heißt, wir können eigentlich über alles reden, so, ne? Und sind sozusagen wirklich sehr, sehr frei in dem, wie wir handeln können, wie wir kommunizieren können. Trotzdem sitzen wir jetzt hier gerade und ich sag jetzt mal als Podcast-Produktionsfirma, so, wenn man es jetzt mal ganz groß aufzieht, so groß ist es leider nicht, sitzen wir hier und verfolgen eine gewisse Logik jetzt auch gerade, ne? So, also unser kleines System hier verfolgt die Logik. Tja, es ist jetzt bei uns weniger, nicht unbedingt Geld, kein Geld, so, es ist kein Geld, aber es ist vielleicht, Aufnahme, keine Aufnahme, so, ne?
Ja.
Ja. Und das verfolgen wir ja schon und das ist auch schon so eine Regel, eine Funktion, ein Zwang auch auf eine Art, eine Logik, der wir uns hier unterwerfen.
Ja.
Und wenn wir es nicht machen würden, dann würde es vielleicht eine andere Person machen bei einer anderen, dann wird es einen anderen Philosophie-Podcast geben.
Ja. Ich finde es spannend gerade, dass so ein bisschen die Rollen so ein bisschen vertauschen. Ich der bin, der gerade fragt. So, oder
quasi. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir jetzt dazu gekommen sind.
Da bist du reingerutscht. Also letztlich ist ja die Systemtheorie wirklich als eine Theorie zu verstehen, die sich soziale Systeme anschaut. Und das ist natürlich auch das Kernstück von Niklas Luhmann. Es geht darum, soziale Systeme anzugucken, zu sehen, dass die operativ geschlossen sind, dass sie sich selbst erhalten, dass die reduktionistisch sind. Und das macht ja auch total Sinn. In dieser Logik macht das total, total viel Sinn. Mhm. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, also die Frage ist für mich immer, und das fällt mir bei dem Thema so ein bisschen schwer, was passiert, wenn ich das radikal zu Ende denke? Weil das mache ich manchmal, wenn ich Theorien habe, dann versuche ich die quasi so radikal zu denken, um zu schauen, wo sie vielleicht, wo nochmal so blinde Flecken sind.
Okay. Und bin gespannt.
Ich weiß auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Ist ja Aufnahmeschluss.
Ne? Ja.
Ich darf ja auch einfach
ja, immer, ne? Okay, du bleibst.
Und hab ich jetzt so erwartet. Die sozialen Systeme handeln ja nach gewissen Logiken immer, nach gewissen Regeln und Erwartungen. Und die schaffen dann ja auch ihre eigenen Realitäten in diesem sozialen System. Ne? Die Realität des Rechtssystems ist eine andere als die Realität des Bildungssystems.
Mhm.
Und das heißt, dass Kommunikation alles zusammenhält. Also konstruieren diese Systeme gewisse Realitäten, gewisse Welten, in denen dann die einzelnen Akteure,
Texte,
ja, bleib mal genau, und die einzelnen Akteure in dieses System hineinkommen und dann dort innerhalb dieser Logik agieren oder nicht agieren von mir aus. Für mich hat diese Konstruktion, also diese individuelle Konstruktion der sozialen Systeme etwas sehr Konstruktivistisches. Und das ist auch etwas, was Luhmann nicht direkt sagt, aber ihm vorgeworfen wurde. Das habe ich im Podcast nicht erwähnt, aber es wird auch schon mir vorgeworfen. Es hat etwas sehr Konstruktivistisches.
Was meinst du damit?
Dass die einzelnen Systeme für sich ihre eigenen Realitäten schaffen.
Ja.
Und dann stellt sich wieder die Frage, wie auch in vorherigen Podcasts, wo ist die Objektivität? Wo ist das, was unabhängig vielleicht von diesem sozialen System steht? Wo ist das, und das kann ja auch dann kein Individuum mehr sein, weil der kann ja nicht außerhalb der Systeme leben. Das wird außerordentlich nicht schwer. Sondern gibt es Dinge, die objektiv sind? Gibt es Dinge, die, das ist die Frage, die doch unabhängig von dem sozialen System steht? Oder ist alles irgendwie konstruiert? Das ist alles eine eine Welt der Bildung, eine Welt des Rechts, eine Welt der Politik und dadurch dann auch immer, ja, sehr, ja, vielleicht auch so ein bisschen relativ, also so ein bisschen so, wir machen uns unsere Welt, ihr macht euch eure Welt, das ist sicherlich bei ihnen so, aber dann dann frage ich mich, okay, dann muss man zumindest sagen, okay, dann gehen wir davon aus, dass alles konstruiert ist und dass es dadurch dann vielleicht so etwas wie objektive, von mir aus auch moralische Werte dann vielleicht schwieriger sind.
Also für mich ist es gar nicht so jetzt die große Erkenntnis, weißt du, wenn ich jetzt eine erkenntnistheoretische Frage habe, würde ich jetzt auch nicht sofort zu Luhmann gehen. Ne, was heißt es jetzt, etwas zu wissen?
Nee, das will ich auch nicht. Sondern ich sag, er schluckt diese erkenntnistheoretische Pille, damit seine Theorie klappt. Meine These ist, dass er...
Ja, ja.
Dass er die
aber du kannst ja nicht immer bei Null anfangen. Also, ne,
genau, und ich würde eine andere Pille nehmen.
Ja?
Ja, ich würde nicht, also ich persönlich würde nicht von so einer radikalen konstruktivistischen Idee ausgehen.
Ist das so radikal? Aber okay, sag erst
mal. Also weiß ich nicht. Das ist ja das, wo ich...
Also ich habe ihn so verstanden, dass er schon sagen würde... Was heißt, ich habe ihn so verstanden, ich habe ja mal Sekundärliteratur dazu auch gelesen, ne? Und das ist ja halt etwas, das fällt mir noch so ungefähr ein. Ich meine, das stand dort auch so geschrieben, dass Luhmann schon so den Blick hat, also ne, schon konstruktivistisch im Sinne von, ne, okay, alles ist irgendwie auch Kommunikation und diese Logik und ne, wie wir es alles erklärt hatten. Aber dass es schon auch da draußen irgendwo eine Welt gibt, eine objektive Welt, ne? Mhm. Moral weiß ich jetzt nicht, da kenne ich mich nicht gut aus genug.
Aber ist es nicht auch dann ein soziales System?
Warte, ganz, also dass es schon da draußen eine objektive Welt gibt,
okay,
auf die wir natürlich aber immer nur auch durch uns Zugang haben. Ne? Also das Subjektive sozusagen dessen auch betont. Ne? Mhm. Also ja, es ist natürlich immer durch die Brille von Menschen, von Messungen, meinetwegen auch, wie wir das alles irgendwie wahrnehmen. So, irgendwie müssen wir es ja verarbeiten, was da draußen irgendwie ist. So, ne?
Ja.
Also so hatte ich ihn jetzt verstanden und dann finde ich schon, also ich meine, wir hatten ja auch die letzte Folge auch mit Derrida und es gibt nichts außerhalb des Textes. Es klingt für mich fast noch krasser auch irgendwie, wie wir es da hatten, aber es ist, finde ich schon eigentlich sehr einleuchtend, dass ich natürlich, wenn ich Lehrer bin, dann habe ich einen anderen Blick auch auf die Welt. Sogar vielleicht unabhängig von meinen Systemen, in denen ich arbeite, weil ich das vielleicht auch sehr internalisiert habe schon, diesen Blick, kann ich mir zumindest vorstellen, ne, bei Kapitalisten vielleicht das Gleiche, ne? Die denken ja dann auch sofort, weißt du, ich kann mal so ein Typ, der war, ja, ich wollte gerade sagen, er war so, der war FDPler, ich wollte jetzt nicht zu viel mit Vorurteilen eigentlich arbeiten, aber der war so sehr kapitalistisch und irgendwie so, man hat das schon so sehr gemerkt, ne? Und sobald man dem mal irgendwie etwas erzählt hat von einem Hobby, zum Beispiel, hey, ich mache jetzt Stand-up oder so, dann war der sofort, ja, cool, okay, und machst du damit Geld und kann man da irgendwie, hast du schon Management und so, weißt du, ist schon direkt in diese Logik auch gedacht. So, ne, obwohl er jetzt gar nicht in seinem Job gerade war. Ich glaube, internalisiert man das vielleicht auch schon irgendwie. Ja. Und das beeinflusst natürlich krass auch Realitäten.
Ja.
Also allein der Fakt, ich, Jona, mache seit kurzem irgendwie Stand-up, habe ein paar Stand-up-Auftritte, wie Leute dann darauf gucken und das interpretieren, das ist ja eine Realität, die da geschaffen wird. Und die unterscheidet sich dann schon, je nachdem, welche Logik man noch einnimmt und wie man darüber kommuniziert. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Konstruktivistische bei Luhmann, oder? Also hatte ich es verstanden,
ja, ohne ja, klar. Experte zu sein. Aber wenn man da jetzt noch tiefer reingeht, müssten wir uns mal wirklich mit diesen ganzen Objektivitätstheorien auseinandersetzen, die ich so ein bisschen als Hintergrund habe, aber die jetzt zu lange dauern würden und wo ich mich auch selber noch zu unsicher fühle, um das jetzt hier klar und verständlich deutlich zu machen. Aber das ist zumindest etwas dieses... Darauf wollte ich gerade nochmal hinweisen, dass es so etwas, schon auch etwas Konstruktivistisches hat und dass man dann das auf jeden Fall sagt, okay, dem folge ich. Und das andere ist so ein bisschen für mich, und das, also innerhalb der sozialen Systeme, die es gibt, finde ich das sehr, sehr nachvollziehbar und auch plausibel. Ich musste nur daran denken, dass wenn man so Systemtheorie, zum Beispiel auch auf Familie sich anschaut, wir hatten ja vorhin das System der Familie, wo es vielleicht um Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit geht.
Ja.
Und wie viel verloren geht, wenn man mit dem binären Code Oder will man nur die Funktion der Familienmitglieder sich anschauen? Also wie viel geht da eigentlich verloren? Also es, man gewinnt auch viel durch diese Sicht. Ne? Also ist jetzt auch ein bisschen gemein gesagt. Ich überspitze es jetzt für alle Systemtherapeuten, aber dann, ne, wie gesagt, seid mir nicht böse. Aber überspitzt gesagt ist, man guckt sich quasi nur die Funktion an, welche Rolle und Funktion hat Papa, welche Rolle und Funktion jetzt bei uns zum Beispiel hat mein Bruder. Und das der ganze Unterbau von den Motiven, von den Handlungen, von unbewussten Dingen, die ablaufen, von Schemata, von Kognitionen, die wir herumtragen, das wird nicht angeschaut, weil Funktion ist auch häufig etwas, was dann sichtbar ist, wenn wir uns die Gegenwart angucken. Das Hier und Jetzt. Wir schauen uns an, welche Funktion erfüllt er oder erfüllt er nicht. Dafür sind wir im Hier und Jetzt und das können wir jederzeit sehen. Und mein Eindruck ist, dass dadurch auch sehr viel verloren gehen kann, wenn dieser Blick der einzige Blick ist.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein bisschen das, unter anderem, was Habermas vielleicht auch so angeeckt hat, dass er sagt, irgendwie, also, ja, wir sind doch, also wo sind denn die Menschen? Wo sind die Geschichten, die stattfinden innerhalb der vermeintlichen jetzt bin ich ein bisschen gemein, in dieser vermeintlichen Supertheorie. Wo sind die narrativen Züge von den ganzen? Wo findet das Menschsein da eigentlich statt? Wo ist das Subjekt? Wir haben noch das Subjekt, ist klar, er ist Soziologe, so, das ist klar, aber das Subjekt tritt natürlich dann wieder in den Hintergrund eigentlich.
Ich finde, ne, wir sind ja Aufnahmeschluss, das ist, ne,
ist so, komplett einfach frei assoziiert.
Ich persönlich, für mich macht Luhmann am meisten Sinn, je größer die Organisation ist. Je größer dieses System ist, von dem ich rede, weil dann ist einfach, okay, es ist so groß, natürlich muss man da irgendwie Komplexität reduzieren. So. Und ich finde, dann ergibt es Sinn. Möglichst viel Sinn, finde ich. Ne? Jetzt bei großen Unternehmen, finde ich, ergibt es sofort Sinn zu gucken, okay, klar, die wollen Profit, die wollen nicht kein Profit, es hat eine gewisse Logik, die mir einleuchtet. Je kleiner das wird, beispielsweise dann bei Familien, finde ich das schwieriger. Oder auch beispielsweise nochmal diese Podcast-Situation hier. Es ist ja auch nicht jetzt bei uns, ne, wir sind ja jetzt nur zwei Personen hier, also es ist ja auch nicht nur diese, keine Ahnung, Podcast-Produktionsfirma, ne, die hier einen Podcast aufnimmt, sondern es ist ja auch du und ich als Brüder, die hier sitzen und wirklich ein authentisches, gutes Gespräch ja auch haben wollen und haben. Und es sind auch noch andere Systeme. Es ist jetzt auch gerade das Familiensystem sozusagen, was hier stattfindet. Ne?
Und das ist ja spannend. Also welches ist, das kann man ja mal weiter kurz noch denken. Machen wir heute mal einen Tick länger als sonst.
Für mich ist gerne. Ja, frei.
Ist ja was spannend. Können Systeme übereinander
lappen?
Ja. Übereinander lappen. Und wenn die da, oder auch ineinander. Und das können sie nach Nummern ja nicht. Können weil die sind, nicht, die sind ja operativ geschlossen und die sind komplett zu. Und wann wären sie eigentlich zu? Wie viele Systeme gibt es? Aber auch hier ist es ja spannend. Wenn es das System, wie gesagt, er macht es ja größer, ne, wir abstrahieren jetzt sehr in die Mikroebene, aber.
In die Mikroebene?
Ja, das ist lustig.
Ich habe auf das Mikrofon gezeigt,
das dabei, stimmt. Um zu erklären. Das System Philosophy to go. Was ist?
Finde ich einfach, das ist ein geiler Titel für irgendeine ARD-Dokumentation, die irgendwann nach 5 Jahren rauskommt. Das System Philosophy to go. Wie viele Menschenrechtsverletzungen fanden wirklich statt? Wurden tatsächlich keine Tiere während den Aufzeichnungen beschädigt?
Ja. Ja. Dann ist es für mich, gibt es das System Philosophy to go? Und wenn nein, warum gibt es es nicht? Und wenn ja, nach welcher Logik handelt es? Und ich glaube, wenn wir spontan auf Antworten, sagen wir beide etwas Unterschiedliches vielleicht.
Okay, auf 3. Nee, sag mal, was du denkst.
Ja, mir fällt es schwer tatsächlich, weil man könnte Folgendes sagen. Man könnte sagen, das System Philosophy to go ist Bildung und Unbildung. Oder ist Zugehörigkeit, Nichtzugehörigkeit, also vielleicht doch kein eigenes System, sondern wir sind die ganze Zeit im System Familie drinne. Oder es ist doch Gewinn und Verlust, was ziemlich verlustreich wäre an der Stelle. Also welche Logik, was passiert hier? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ist es Anerkennung? Ist es
Können sich Logiken auch ändern innerhalb eines Systems? Weißt du, wenn irgendwas als Hobby anfängt und dann irgendwann ne, größer wird und dann vielleicht zu einem Beruf, weißt du, ich kann mir vorstellen, dass das für Leute, die zum Beispiel eh kein Geld mit irgendwas machen, für die ist das dann eher, ja, ne, beispielsweise hier, es ist jetzt, ja, Bildung oder keine Bildung, man versucht einen möglichst guten Podcast zu machen und vielleicht, wenn wir 200.000 Follower hätten, so, die uns alle hören und wir, keine Ahnung, haben vielleicht auch Angestellte, die irgendwie monatliches Einkommen haben, deren Familien wir sozusagen ernähren mit, dann guckt man vielleicht auch eher gar nicht nur auf Bildung, keine Bildung, sondern auf Klicks, keine Klicks. So, ne? Also könnte ich mir auch vorstellen, dass sich das verändern würde.
Ja, ja. Klar.
Wobei, gerade ist es schon zum Glück eigentlich mehr, würde ich schon sagen, ja, eine gute Folge machen. Oder keine gute Folge machen.
Ja, und dann ist ja wieder spannend, wie ist das weiter definiert? Weil dann geht es vielleicht doch darum zu schauen, was wollen die da draußen hören? Also geht es vielleicht doch um keine Klicks und mehr Klicks oder. Also ich finde das manchmal gar nicht so,
ja,
so einfach, so diesen binären Code herauszulesen und dann auch stark zu definieren, nach denen handeln wir da. Das ging mir eben noch durch den Kopf.
Das
und je größer das System ist, desto leichter ist es natürlich. Also letztlich könnten wir sagen, wir gehören zum sozialen System Kultur, keine Ahnung, und es geht darum, Kultur zu schaffen oder nicht zu schaffen. Oder Kunst oder was auch immer, dann geht ja voll viel verloren. Dann hat es eigentlich gar nicht mehr so viel mit uns, seinem Podcast zu tun und mit uns als Menschen auch nichts mehr zu tun. Und das ist ja auch das, was Luhmann letztlich sagt, ne? Wir einzelne Menschen sind letztlich irrelevant.
Ich verstehe, glaube ich, deinen Standpunkt sehr gut. Es geht sehr viel verloren. Ich finde es praktisch. Es ist für mich eine sehr praktische Theorie. Es ist keine Theorie, die ich jetzt sehe, so verstehe, wie ich sie jetzt verstanden habe, und sage, okay, die erklärt mir die Welt. In allen Gänzen, wie man, keine Ahnung, wenn man irgendwie Luhmann hört und dann sprechen Leute von so einer Supertheorie oder sowas, die alles erklärt. Nee, die erklärt nicht alles. Also sie erklärt alles, aber sehr oberflächlich vielleicht, im Kern. Aber der Kern ist ja nicht alles. So, und es ist ja so viel mehr dann eben doch. Das würde ich auch sagen. Es ist halt für mich eine praktische Theorie. Und ich würde, weil du jetzt eben meintest, wie würden wir antworten auf diese Frage, ich würde schon auch sagen, ne, jetzt hier dieser Podcast, es ist schon auch ein, ja klar, es ist auch ein, erreichen wir die Hörer, die wir erreichen wollen, oder erreichen wir keine? Wenn wir jetzt auf einmal eine Folge machen, ich glaube, deswegen funktioniert dieser Podcast auch gut, ne, weil wir ja auch wissen, okay, wir haben hier ein Format. Man bedient auch ein gewisses Format, so, ne? Du als der Erklärer, ich als der Unwissende, der zuhört. Man versucht eine gute Audioqualität, ne? Das ist ja natürlich auch alles aus Gründen, weil man auch weiß, das erreicht so auch mehr Leute und nicht weniger Leute. Und unser Ziel ist es generell, mehr Leute zu erreichen. Dann wird's schon auch komplexer, weil das ist eben für mich glücklicherweise wirklich kein einfacher Job. Und ich denke einfach nur, Hauptsache einfach viele Leute erreichen und Geld mitnehmen und gut ist. Sondern es ist glücklicherweise sehr viel komplexer. Sonst hätten wir auch schon längst aufgehört damit. Ja. Ne, wenn ich nicht auch wirklich für mich persönlich sehr viel daraus ziehe aus diesem Projekt hier, glücklicherweise. Aber ich finde schon, es ist sinnvoll, auch da so drauf blicken zu können. Ne? Ich nehme diese Theorie praktisch, guck einmal auf unserem Podcast und schau, wenn wir jetzt in einem Redaktionsmeeting wären oder so und sagte dann, nee, aber also schlussendlich wollen wir doch auch mehr Leute erreichen, oder nicht, Micha? Und dann sagst du, ja, klar wollen wir mehr Leute erreichen hier mit unserem Podcast, weil das schon auch eine gewisse Logik ist, die sich hier dann durchzieht.
Ja.
Nicht um jeden Preis, ne? Das ist dann vielleicht auch, genauso, lass uns noch mal ganz kurz zu Parteien gehen. Die Grünen wollen auch mehr Leute erreichen, ne, größere Wählergruppen. Das heißt aber nicht um jeden Preis, weil sie haben ja auch ein gewisses Profil. Und das müssen sie ja auch bedienen. Die Grünen können jetzt nicht von einem Tag auf den anderen AfD-Politik machen.
Und dann würden sie auch nicht mehr erreichen.
Richtig.
Also würden sie doch um jeden Preis mehr erreichen.
Genau, sie würden um jeden Preis mehr erreichen. Richtig. Genau, das ist schon das Ziel. Ich meine nur, sie können nicht einfach so sagen.
Die können ihre Logik nicht komplett.
Nein, die Logik bleibt die gleiche. Möglichst viele Menschen sollen die Grünen wählen.
Ja, ja.
Aber auch die Grünen, genauso wie die SPD, die AfD, die CDU, haben ja ihr eigenes Profil, wofür sie stehen. Und das können sie auch nicht komplett verraten, weil dann würde sie keiner mehr wählen.
Ja, ja,
so,
klar. Ne?
Das ist nun auch so das Ding. Das heißt, auch wir, unser Podcast, selbst wenn wir die Logik haben, wir wollen möglichst viele Leute erreichen, heißt es ja nicht, dass wir jetzt sagen, okay, und was heißt das? Ja, das heißt irgendwie jede Woche eine Folge rausbringen. Ja, dann lass uns das machen. Was Qualität? Ja, dann scheiß mal auf die Qualität. Hauptsache, wir ballern jetzt irgendwie eine Folge raus, damit wir viele Leute erreichen. So ist es ja nicht. Sondern es ist ja trotzdem noch, so sehe ich zumindest diesen Podcast, ja, dann auch irgendwie immer schöne, hochwertige Episoden rauszubringen. So,
ja, ne? Absolut. Also, ja, spannend.
Also für mich etwas sehr Praktisches. Diese Theorie ist für mich etwas sehr Praktisches irgendwie.
Ja, ja, absolut. Und sie ist ja auch letztlich aus der Soziologie und ist halt dann auch nicht das philosophische Thema, was wir vielleicht auch sonst ja haben. Und dafür ist sie auch total dienlich, auch wirklich zu gucken, mit welcher Logik agieren gewisse Systeme und auch zu verstehen, warum die jetzt gerade nicht miteinander können oder dass ich nur eine Irritation schaffe mit dem Politiksystem aus Wirtschaftssystem, da ja finde ich das auch schon sehr gewinnbringend. Und gleichzeitig ist es für mich so, dass ich denke, wenn ich recht haben sollte, dass dadurch viel verloren geht, heißt es im Umkehrschluss, dass man auch wenig gewinnt.
Ja,
wenn ich viel verliere, weißt du, dass ich wenig gewinne, oder nicht?
Nicht.
Klingt gemeiner, ne?
Nicht unbedingt. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn jetzt fällt mir kein, wenn ich beim Oreo diese Keksteile wegschmeiße, ne, es geht viel verloren, aber das Geile bleibt da. Diese geile Creme.
Ja. Frage ist, ob Luan die Creme ist. Oder ob das nicht
andere. Oder der Keks.
Oder ja, genau, oder der Keks.
Gott, ey. Nie wieder so lange Folgen
machen. Ich bin dann eher so, dass ich sage, okay, zum Beispiel Soziologen, die sich mit Gesellschaftsphänomenen auseinandergesetzt haben, die auch Dinge für mich persönlich greifbarer erklären. Also ich muss da so an jemanden denken wie Pierre Bourdieu, den ich hier schon mal erwähnt habe.
Ja.
Der hat gesagt, okay, Menschen leben in Ungleichheiten, weil sie mit verschiedenen, einfach unterschiedlich ausgestattet sind, verschiedene Kapitale quasi haben, das habe ich ja schon mal erwähnt, mit ökonomischem Kapital, soziales Kapital, kulturelles Kapital und dadurch entstehen Ungleichheiten und man bildet einen gewissen Habitus in der Gesellschaft aus, also eine gewisse Erscheinungsform und das ist quasi wie so ein Code, der da erkennbar ist für andere und die bleiben unter sich und dadurch wird Gesellschaft erklärt. Das ist für mich, okay, dann habe ich ein Erklärungsmodell und dann kann ich dann auch da mir das quasi nehmen und nochmal anders dann auch das greifen und auch Dinge verändern. Wohingegen bei Luma mir das manchmal ein bisschen schwerer fällt.
Dinge zu verändern?
Genau, Dinge klar zu benennen und dann auch, ja, gegebenenfalls zu verändern. Weil die Logik von Luma ist ja, dass die Systeme ja eher halt, also dass die erhalten bleiben. Das sind soziale Systeme und die Logik bleibt auf jeden Fall gleich. Macht keine Macht.
Ja. So. Was wie gesagt ja nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt per se schlimm sein
muss.
Das war so ein bisschen den Turn, den ich versucht habe, auch klar zu machen.
Nee, das stimmt. Ja. Aber es erklärt noch nicht Armut. Und das würde Bourdieu zum Beispiel versuchen zu erklären.
Es erklärt, finde ich, schon auch Armut auf eine Art und Weise. So einen reichen Menschen, ne, die natürlich mit ihrem Geld, wie sie wirtschaftlich damit umgehen, oder die Unternehmen natürlich, das versuchen, Kapital zu akkumulieren und Profit zu machen. So. Und Profit machen heißt gleichzeitig zwangsweise, es ist einfach so, andere Menschen auszubeuten. Weil das ist ja der Profit. Das wird ja gemacht, der Mehrwert, ne? Jetzt mal Marx ganz kurz. Der Mehrwert, der geschaffen wird von einzelnen ArbeiterInnen, den zu nehmen und einzubehalten.
Ja.
Und das ist eine Logik. Und diese Logik, finde ich, sieht man schon auch jeden Tag. Und die erklärt dann auch schon Armut und erklärt auch, warum es das so schwierig macht, da rauszukommen, weil das eben diese Logik ist, ne? Profit machen, mehr Profit machen, wachsen. Ne, das hängt ja damit auch zusammen, damit nicht ein anderes Unternehmen dich schluckt und dadurch die MitarbeiterInnen auch immer weiter ausbeuten müssen.
Ja.
Von der Logik her.
Genau. Und gleichzeitig ist dann auch eine. Also, müssen wir mal eine Folge über Bourdieu machen, über Pierre Bourdieu.
Ja, den hast du jetzt schon öfter erwähnt. Den
habe ich jetzt öfter erwähnt und der ist auch so ein Klassiker. Und ich finde, dass der das nochmal klarer und für mich klarer und deutlicher erläutert, wie es auch zum Beispiel zur Armut kommt, dass es Macht und keine Macht ist, ja, es ist sehr runtergebrochen. Mhm. Also es ist halt, ja, es ist, und das ist auch Luhmann, das ist auch fein.
Mhm.
Es ist halt in der Komplexität äußerst reduziert. Sonst geht vielleicht doch noch um ein paar andere Dinge, wie den Erhalt von Habitus, wie den ganzen Kapitalsorten, ja, die ich gerade eben schon ein bisschen erwähnt habe. Ihr merkt, wir kommen gar nicht raus aus dem Sprechen, aber ich würde an der Stelle sagen, ey,
ist das schon, also und gerne mal über, was, Pierre Bourdieu war es, ne?
Pierre Bourdieu, machen wir mal.
Ja, machen wir gerne mal eine Folge. Und meinetwegen gerne auch mal so nochmal über Reichtum und Armut, das ist auch ein Thema, was mich generell gerade, es nervt mich einfach ein bisschen.
So, weil du so reich bist.
Ja, nö, einfach diese Ungleichheit ist schon etwas, was mich etwas stört, mich persönlich. Und wo es mich wundert, dass so wenig darüber gesprochen wird, immer nur sehr punktuell. Ne? Auch in Öffentlich-Rechtlichen ist es schon, es ist selten mal das große Talkshow-Thema, sondern es ist sehr punktuell, immer mal hier eine Doku, da mal eine Doku, aber jetzt wirklich das Riesenthema ist es aus irgendeinem Grund nicht und ich kann es nicht nachvollziehen. Deswegen lass uns da auch gerne nochmal eine Folge drüber machen. Vielleicht auch mit Pierre Bourdieu, wenn du meinst, es hat direkt was damit auch zu tun, mit Habitus-Erhaltung. Klingt interessant.
Ihr hört heraus, dass es den Podcast wohl noch mindestens ein Jahr geben wird, weil scheinbar haben wir noch ein paar Themen.
Wir haben noch ein paar Themen, ja.
Noch was, wenn ihr noch ein paar Themen für uns habt, so teilt uns die doch immer mit auf unseren Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, ob es jetzt Instagram ist oder auch Patreon Steady, dann darüber auch ein Discord-Channel. Wir freuen uns über alle eure Nachrichten und uns hilft es, wenn ihr auch Folgen kommentiert, ob es jetzt bei Spotify ist, bewertet, lasst ein Like da. Das ist tatsächlich ziemlich geil und macht dann noch mal mehr Spaß, hier zu sitzen und zu dieser Anerkennung auch von euch noch mal zu spüren. So ist es ja auch. Macht einfach Bock.
Du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich ziemlich geil. Also, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.